Jesus, wir danken dir dafür, dass bei dir Platz ist, dass du für jeden von uns einen Platz vorbereitet hast. Wir danken dir, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen und dass du uns lieb hast. Amen. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es ums Einssein, um das Einssein unter Christen. Für alle EC-Mitglieder, die also aktuell EC-Mitglied sind, das ist jetzt der With-Bereich. Wir haben eine Aufteilung, die vier Bereiche eines Christen, der Ab-Bereich, also die Beziehung zu Gott, die Beziehung in, die Beziehung zu mir selber, die Beziehung with, das ist die Beziehung mit in Gemeinschaft, Beziehung zu anderen Christen und die Beziehung out, die Beziehung zur Welt. Also Beziehung with. Heute geht es um das Einssein. Und wenn man an das Einssein denkt, also wenn ich an das Einssein denke, dann denke ich vor allem erstmal an das Johannesevangelium, an das 17. Kapitel. Das ist das 17. Kapitel, in dem ein ganz langes Gebet von Jesus aufgeschrieben ist. Es gibt wenige Gebete, die tatsächlich in der Bibel gelandet sind. Oft hieß es einfach, Jesus zog sich zurück, um zu beten. Hier haben wir den Wortlaut von Jesus, so wie Jesus mit seinem Vater, den er Abba nannte, gebetet hat, gesprochen hat. Und ich lese uns dazu mal die Verse 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für die, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus betet gerade für seine Jünger und für die, die durch das Wort der Jünger eines Tages zum Glauben werden kommen an ihn. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist so eine klassische Stelle, auf die sich Christen heute berufen, wenn es darum geht, dass Christen verschiedener Konfessionen oder verschiedener Denominationen zusammenkommen. Evangelisch, katholisch, und also das nennt man dann Ökumene. Innerhalb der evangelischen Kirchen und Gemeinden nennt man das dann häufig evangelische Allianz. Also das Einssein unter Christen. Und sie berufen sich vor allem auf diesen Satz, damit sie alle eins seien. Für manche von uns ist das heute Morgen was völlig Normales, ist doch klar. Als Christ macht man auch was mit den Christen aus anderen Gemeinden zusammen. Aber vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst dir, was? Sowas gibt's? Ja, wenn die was zusammen machen, warum sind es dann zwei verschiedene Gemeinden? Warum schmeißen ihre Kirchen nicht gleich zusammen? Und wiederum für andere unter uns ist Ökumene oder das Zusammenarbeiten mit bestimmten anderen Denominationen ein rotes Tuch. Ich denke, die meisten von uns kennen unterschiedliche, verschiedene Gemeinden und Gemeindeformen. Einige von uns waren in der Vergangenheit schon Gemeindemitglieder in anderen Gemeinden und haben sich auch dort eingebracht. Und trotzdem liegt es ja an irgendwas, dass heute Morgen ihr hier seid und nicht in einer anderen Gemeinde oder beim Skifahren. Ich selber bin schon früh mit diesem Thema Einssein konfrontiert worden, noch bevor ich überhaupt die Worte Ökumene und Allianz kannte oder schreiben konnte. Ich war noch im Kindergarten. Und ich bin nicht hochbegabt. Manche können ja schon schreiben im Kindergarten. Also, wie auch immer, viele von euch wissen ja, dass ich aus einer siebenbürgischen Familie komme. Meine Vorfahren wurden aus Österreich ins heutige Rumänien vertrieben, weil sie evangelisch waren. Wurden sie von der katholischen Herrschaft rausgeschmissen. Meine Eltern sind 1990 nach Deutschland gekommen und 91 bin ich dann auf die Welt gekommen und wurde, wenn man schon evangelisch ist,
evangelisch getauft.
Mit 3 Jahren kam ich dann in einen katholischen Kindergarten. Und dort habe ich meinen besten Freund kennengelernt, der Sohn des evangelischen Pfarrers. Und dieser Pfarrer und der katholische Pfarrer aus Augsburg-Bärenkeller, die haben oft was zusammen gemacht, die haben sich regelmäßig getroffen zum Beten und zum Austausch. Denen war dieses ökumenische Arbeiten wichtig. Und weil ich teilweise fast wie der vierte Sohn des Hauses im Pfarrhaushalt mit dabei gewesen bin, habe ich viel davon mitbekommen. In der Schulzeit war ich dann am Buß- und Bettag auf Kinderbibeltagen, die ja auch ökumenisch sind. Und später wurde ich konfirmiert, auch evangelisch. Und in unserer Kirchengemeinde im Bärenkeller, da ging es für landeskirchliche Verhältnisse relativ modern zu. Man möchte sogar fast charismatisch sagen. Es gab Lobpreisgottesdienste und Anbetungsgottesdienste. Im Teenageralter kam ich dann in eine Jugendgruppe vom christlichen Verein Junger Menschen, kurz CVJM. Das ist eine ökumenische Gemeinde. Nach meinem Fachabitur bin ich zum CVJM München gegangen und habe dort mein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Und dann bin ich nach Marburg gegangen, ans Marburger Bibelseminar, das eigentlich eine evangelische Ausbildung ist, kirchlich-evangelisch anerkannt. Trotzdem habe ich dort mit Leuten ganz unterschiedlicher Richtungen studiert. Da waren Leute dabei aus der Gemeinschaftsbewegung, also so wie wir hier eine Gemeinde sind. Da waren Leute dabei, die wie ich damals aus der Landeskirche kamen. Da waren Leute aus dem FEG-Bund dabei, Baptisten, Pfingstler und, was ich am lustigsten fand, auch Katholiken, die eine evangelische Ausbildung gemacht haben. Vor wenigen Jahrzehnten war sowas noch nicht denkbar, dass ein Christ schon in so jungen Jahren so vielseitig Christsein kennenlernt, so unterschiedliche Formen. Martin Luther wollte damals mit seiner Reformation ja keine Trennung. Und trotzdem begann mit der Reformation eine Zeit, in der sich Christen vor allem erstmal über die Unterschiede definiert haben. Eine Zeit lang ging das bis ins Politische hinein und mündete in Verfolgungen mit vielen Toten. Leider. Baptisten wehrten sich gegen die Säuglingstaufe. Pfingstler entdeckten, dass der Heilige Geist auch heute noch wirkt und seine Gaben austeilt und so weiter. Und daraus sind dann am Ende unterschiedliche Gemeindeformen entstanden, weil man sich nicht mehr einigen konnte. Und seit der jüngeren Vergangenheit gibt es auch Gemeinden, die sich in der Theologie zu anderen Gemeinden nicht unbedingt unterscheiden, die sich aber in ihrer Form und Struktur so unterscheiden, Stichwort Gottesdienst in der Disco oder im Kino, dass sie letztendlich nicht mit den bereits bestehenden Strukturen zusammenpassen und deswegen eigene Gemeinden gründen. Woher kommt jetzt also dieses Einssein? Wie gesagt, die klassische Bibelstelle ist das Johannesevangelium. Zumindest habe ich da als erstes dran gedacht. Denn dort heißt es ja schließlich, dass sie alle eins seien. Vers 22 geht's weiter. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus, es ist ein super wichtiges Anliegen, dass Christen nicht zerstritten sind. Und er sieht darin den Zusammenhang damit, dass die Welt erkennt, dass Gott sie liebt. Er wünscht sich, dass wir eins sind und das im Ganzen und nicht nur in einzelnen Bereichen. Das ist Jesus' höchstpersönliches Gebet. Und dieses Thema, das ist damit nicht erledigt mit diesem einen Gebet, sondern das taucht noch öfter in der Bibel auf. Und ganz besonders an einer Stelle im Epheserbrief, den Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Dort spielt das Thema Einheit eine wichtige Rolle. Einheit ist sogar eins der Hauptthemen dieses Briefes, wenn nicht sogar das Hauptthema. Paulus hat 2-3 Jahre ungefähr in Ephesus gelebt. Ephesus war eine Großstadt an der Westküste der Türkei. Und diese Gemeinde war geprägt von sehr unterschiedlichen Leuten. Dort kamen Arme und Reiche zusammen, Junge und Alte und vor allem Juden und Heidenchristen. Das war die erste große theologische Herausforderung, vor der die Christen nach Jesu Auferstehung standen. Wie umgehen mit diesem Verhältnis aus Juden, die Jesus nachfolgen, und den Heidenchristen, die Jesus nachfolgen? Christen, die vorher nicht Juden waren. Christen, die nicht diese Rituale eingehalten haben wie die Juden, die Essensregeln und so weiter. Was ist denn jetzt richtig? Und Paulus geht darauf ein, wen das interessiert. Falls ihr im Privaten mit Juden zu tun habt, ist das gut mal zu lesen. Das ist jetzt aber nicht Hauptpunkt meiner Predigt. Denn es geht Paulus vor allem darum, dass die Einheit gewahrt bleibt in Ephesus. Und genau diesen unterschiedlichen Empfängern gegenüber, den Juden und den Heidenchristen, denen dieser Brief letztendlich verlesen wurde, denen betont er, Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Und in der zweiten Hälfte des Briefs, im vierten Kapitel, gibt es dann den ganzen Absatz, wo Paulus praktisch wird. Was soll denn das jetzt letztendlich bedeuten, dass wir ein Volk sind, dass wir zusammengehören? Wie sieht das im Alltag aus? Und da schreibt Paulus Folgendes. Paulus ist in der Gefangenschaft, deswegen fängt er damit an. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Also, zu Beginn, je nach Übersetzung steht da, dass Paulus, hier heißt es, die Leute auffordert. Im Griechischen ist das ein Wort, das man auch mit bitten oder ermahnen, ermutigen oder beschwören übersetzen kann. Also auf jeden Fall ein Wort, das gebraucht wird, um Leute so richtig zu motivieren. Und er fordert sie auf und uns damit auch, gemäß unserer Berufung zu leben. Was ist denn unsere Berufung? Wir sind Königskinder. Kinder von unserem allerhöchsten Gott, den wir Vater nennen können. Und das ist in erster Linie unsere Berufung. Und für diese Würde müssen wir keinen Prinzen heiraten, keine Prinzessin heiraten, wie andere heutzutage zu irgendwelchen Würden kommen. Gucken wir nach Großbritannien. Im Gegenteil, Paulus betont, dass wir und unsere Mitchristen diese Würde als Menschen und Christen bereits haben. Eine Würde, die wir ausleben können und wollen. Und jetzt wird es konkret in Vers 2. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ja, die Verschiedenheit ist interessant im gemeinsamen Alltag, aber auch herausfordernd. Beim Herangehen an diese Unterschiede ist Paulus auf der einen Seite pragmatisch und auf der anderen Seite geistlich. Als Basis für ein gutes Miteinander nennt er die Liebe. Die Liebe, die so oft vorkommt, weil sie so entscheidend ist für uns. Aber Paulus sagt deswegen nicht, dass wir jetzt irgendwelche besonderen Gefühle für jeden, der hier sitzt, haben müssen. Er ist pragmatisch und sagt ein realistisches, ertragt einander. Paulus wird schon gewusst haben, dass es hier und da sich auch manchmal wie ein Ertragen anfühlt. Aber ertragen, ohne allem und jedem applaudieren zu müssen, das ist machbar, auch in der großen Gemeinde. Und für den Weg dahin nennt Paulus drei Haltungen. Und zwar nennt er zuerst die Freundlichkeit und dann die Demut und dann die Geduld. Freundlichkeit, das ist das Lächeln, wenn wir anderen Christen, andersdenkenden Christen begegnen. Freundlichkeit tut dem anderen wohl und gibt dem Raum zum Leben, zum Atmen, der es nicht hätte, wenn ich dieser Person direkt mit einer ganz finsteren Miene begegne. Ohne Freundlichkeit gibt es keine Basis für Begegnung. Drei Gedanken dazu. Punkt 1. Wir können anerkennen, und wenn wir uns umschauen in anderen Gemeinden, dann sollten wir das tun, dass Gott in seiner Gemeinde wirkt. Und das bedeutet, dass er nicht nur bei uns wirkt. Dort, wo Menschen zusammenkommen, denen wir vielleicht hier und da theologisch widersprechen würden, dort wirkt Gott trotzdem. Und das heißt nicht, dass wir deswegen alles gutheißen müssen. Es geht mehr um das Anerkennen, dass Leute, die selber Jesus in ihr Herz eingeladen haben, die selber den Heiligen Geist haben, dass die hier und da auf unterschiedliche Schlussfolgerungen kommen. Außerdem können und ich finde, sollten wir uns angewöhnen, liebevoll und wertschätzend über diese Leute zu sprechen. Über Leute, die andere Position vertreten als wir. Das ist echte Freundlichkeit. Auch dann wohlwollend über Menschen zu sprechen, wenn sie nicht in meinem Raum sind. Wenn ich über jemanden schlecht spreche, wenn er nicht im Raum ist. Und nur dann gut spreche, wenn die Person da ist, dann nennt es der Süddeutsche hinterfotzig. Dritter Punkt. Geh vom Guten aus. Und das ist was ein Satz, der mich seit einigen Jahren begleitet. Wir alle haben eine eigene Perspektive. Jeder von uns ist geprägt durch seine eigene Biografie und die eigene christliche Prägung, da wo du aufgewachsen bist. Und das macht, dass jeder von uns wie eine Lupe hat auf eine Gesamtsituation. Jeder von uns ist empfindlich für bestimmte Aspekte und an anderer Stelle unempfindlicher. Wie oft habe ich schon mitbekommen, dass Leute sich bei mir oder bei anderen Leuten oder über ein System sich beschweren. Und wenn sie die ganze Situation gekannt hätten, wenn ihnen vielleicht eine entscheidende Information nicht gefehlt hätte, hätten sie mehr gewusst und Stress wäre erspart geblieben. Darum sei dir bewusst, dass du, auch wenn es um andere Christen geht, immer nur einen Ausschnitt siehst von einer Person, von einer Situation und auch von einer Gemeindeform. Als Gemeinden, als Christen wollen wir gemeinsam Jesus besser kennenlernen. Und wenn dein Gemeindebruder oder deine Gemeindeschwester oder Christen aus anderen Gemeinden anders leben als du, dann probiert's doch mal aus und leiht euch gegenseitig eure Lupen. Zeigt euch gegenseitig, wie ihr auf diese unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt. Und ich selbst nehme mich damit rein, weil Lupenleihen kostet Zeit. Lupenausleihen bedeutet, sich zusammenzusetzen. Und es ist einfacher, dem aus dem Weg zu gehen. Aber manchmal begegnet uns so eine Situation auch auf dem Weg. Und ich glaube, da führt uns auch Gott. Und mich hat Gott letztes Jahr ganz interessant geführt. Ich habe mir eine Auszeit genommen für ein Wochenende zum Reflektieren, zum Rückblick halten und Ausschau halten, wie geht's mir als Jugendpastor, wie geht's der Jugend, wie geht's mir persönlich. Und ich hatte von befreundeten Kollegen aus Augsburg mitbekommen, dass die das in einem Kloster machen, im Kloster Scheiern. Manche kennen das Bier. Und die haben von dort sehr viel Gutes erzählt. Und dann dachte ich, gut, dann probiere ich das auch aus. Nicht in erster Linie wegen dem Bier. Dieses Kloster war kein evangelisches Kloster, sondern ein katholisches Kloster mit echten Benediktinermönchen drin. Und ich hatte letztendlich eine gute Zeit. Ich habe gut reflektieren können, aber ich habe in dieser Zeit Menschen kennengelernt, die katholische Mönche sind, die von ganzem Herzen katholische Mönche sind, die von ganzem Herzen Dinge tun, die ich von Katholischen eher als Hülle wahrgenommen habe. Dieses ewige Bekreuzigen, ich habe das nicht verstanden, das, den Knicks machen, bevor man sich in die Bank reinsetzt. Den Weihrauch, wer hält das aus? Die halten es aus. Und ich bin von diesem Wochenende mit einer Erkenntnis heimgefahren. Es ist die Erkenntnis, dass ich, evangelisch geprägter Christ, sehr, sehr kopflastig glaube. Während in einem katholischen Gottesdienst, in einer katholischen Kirche, wesentlich mehr Sinne angesprochen werden, durch den Duft von Weihrauch, hin oder her, ob das gut riecht, durch die vielen Bilder an den Wänden, die alle selber schon predigen, ohne dass jemand einen Mund aufgemacht hat, durch das Abendmahl, das es dort in der Messe regelmäßiger gibt als bei uns, durch das Bekreuzigen, durch das Hinknien, spüre ich etwas. Ich lebe Glauben mit meinem ganzen Körper. Sitze ich hier auf dem Gottesdienst und sitze während dem Singen. Und sitze während der Predigt. Und sitze während dem Gebet. Und alles passiert nur hier oben drin. Und Abendmahl, was zum Schmecken, Glaube zum Schmecken, gibt es einmal im Monat. Das meiste passiert in meinem Kopf. Zuhören, denken, denken und denken. Und weil ich das jetzt gelernt habe in diesem Kloster, heißt das nicht, dass ich jetzt plane, katholisch zu werden. Und es heißt auch nicht, dass ich plane, Mönch zu werden. Was ich aber mitnehme, ist, dass ich, also ich bin verheiratet, das ist sowieso schwierig. Was ich aber mitnehme, ist, dass ich für mein persönliches geistliches Leben daran arbeiten möchte. Der Herr hat uns so schöne Sinne gegeben. Warum nutze ich sie nicht? Warum glaube ich nur mit meinem Kopf? So viel zum Thema Freundlichkeit. Weiter geht's mit der Demut. Demut war damals zu den Verhältnissen von Jesus und Paulus anders besetzt, als sie es gefüllt haben. Demut war das unterwürfige Verhalten von einem Sklaven seinem Herrn gegenüber. Aber Jesus und Paulus haben diesen Begriff anders gefüllt und spannenderweise auch nicht mit dem, was man als Wurmtheologie bezeichnen könnte, die bis heute kursiert. Das ist dieses, ich bin völlig unwürdig, ich bin ein absolutes Nichts vor dem Herrn. Ja und nein. Ja, Gott ist unendlich größer als du. Aber nein, du bist ein geliebtes Königskind, das von Gott auf diese Welt gebracht wurde, um sein Reich zum Vorschein zu bringen. Das ist nicht nichts. Du hast eine Würde. Darum ging es gerade eben noch. Echte Demut, wie sie Jesus und Paulus gemeint haben, schaut weg von sich selber und nimmt den anderen in den Blick und begegnet dem anderen auf Augenhöhe. Was bedeutet das praktisch? Zwei Vorschläge. Wir können den Christen in der Gemeinde und den anderen Gemeinden begegnen und versuchen, sie zu verstehen. Das hat auch was mit der Lupe zu tun. Wir können lernen, uns zusammenzusetzen und uns mit der theologischen Position von ihnen auseinanderzusetzen und auch mit unserer eigenen Denkposition. Denn, und das musste ich selber auch schon erkennen bei mir, das, was wir über andere Gruppen denken, kommt oft aus zweiter Hand und ist oft eine schlechte Karikatur von dem, was es wirklich ist. Und ich glaube, kein Christ wird in seinem Leben an den Punkt kommen, an dem er ein für alle Mal ein Gerüst hat, mit dem er die unterschiedlichsten Aussagen und Meinungen in allen christlichen Gemeinden ohne Fehler beurteilen kann. Und wer sich dessen bewusst ist, lernt, in Liebe Personen zu begegnen, auf sie einzugehen, auch wenn man danach die Meinung nicht teilen muss. Unterschiedliche Meinungen sind aber deswegen kein Grund, Leuten ohne Respekt zu begegnen. Punkt 2. Wir können uns auch durch Zusammenarbeit annähern. Und das ist das, was Kirchen, was Gemeinden immer wieder machen. Deswegen gibt es das Fest zur Ehre Gottes in Augsburg, das wir letzten Sommer auf dem Rathausplatz gefeiert haben. Einige von uns waren dabei. Deswegen gibt es den All for the One Jugendgottesdienst, wo wir als Jugend seit vielen Jahren hinfahren. Weil wir merken, Gottesdienst feiern und gemeinsam beten geht irgendwie trotzdem. Auch wenn die meine Taufe nicht anerkennen würden. Trotzdem können wir zusammen Gottesdienst feiern und gemeinsam beten. Und das ist schön. Und jetzt der dritte Vorschlag von Paulus, die Geduld. Und damit nimmt Paulus die Schwächen von anderen Leuten und von mir selbst.